Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch zwei südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Am 16. Januar 1927 findet in Berlin die Totenfeier für Rainer Maria Rilke statt, den Dichter, der am 29. Dezember 1926 starb und am 2. Januar 1927 in Raron im Rhonetal beigesetzt wurde. Der österreichische Dichter Robert Musil spricht in der Totenfeier die Worte: Er war in gewissem Sinne der religiöseste Dichter seit Novalis. Aber ich bin nicht sicher, ob er überhaupt Religion hatte. Diese Worte, zwei Wochen nach dem Tode Rilkes gesprochen, weisen auf das ständige Missverständnis hin, dem jede nichtchristliche Glaubensrichtung ausgesetzt ist, in dem bis heute oft unter dem Begriff von Religion nur die christliche bzw. die großen monotheistischen Religionen verstanden werden. Oder aber man tat ihn, dessen Lebensmitte um 1900 lag, als Dichter des La pour la ab. Als Dichter sogenannter absoluter Poesie. Einer Kunst, die nur um ihrer selbst willen geschaffen wurde, als Kunst für die Kunst. Maler wie Cézanne und Manet, Schriftsteller wie Oscar Wilde und auch Stefan George bekannten sich dazu. Rilke konnte sich jedoch selbst noch gegen diese für ihn oberflächliche Zuordnung, in der man sein Werk für ein bloß ästhetenhaftes ausgab, energisch zur Wehr setzen. Oder aber manche sagten auch, Rilke sei schließlich doch nur etwas für junge Menschen. War er ein Dichter wirklich nur der Jugend? Er war es wohl ganz besonders für die Jugend des Ersten wie auch des Zweiten Weltkriegs. Und damals war es vor allem sein Gedichtband »Das Stundenbuch« und die lyrische Erzählung über die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke, des 18 Jahre jungen Edelmannes von Langenau. Rilke schrieb dieses Buch 1899 und es wurde 1906 zum ersten Mal veröffentlicht. Die jungen Menschen der beiden Kriegsgenerationen lasen und verinnerlichten es. Manche konnten es auswendig. Vielleicht waren die damals 18-, 19-, 20-Jährigen, die ihre gleichaltrigen Schulkameraden hinausgehen sahen, zum Siegen, zum Opfer auch, die aber doch noch nichts wussten vom Tod draußen im Kampf. Vielleicht waren sie besonders empfänglich für Worte, die von dem sehnsüchtigen Lebensverlangen und dem Todesbewusstsein junger Menschen sprechen. Hier ein paar kurze Ausschnitte. Es ist die Zeit der Türkenkriege. Reiten, reiten, reiten. Durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag. Reiten, reiten, reiten. Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Jemand erzählt von seiner Mutter, ein Deutscher offenbar. Laut und langsam setzt er seine Worte wie ein Mädchen, das Blumen bindet, nachdenklich Blume um Blume probt und noch nicht weiß, was aus dem Ganzen wird. So fügt er seine Worte. Zu Lust, zu Leiden. Alle lauschen. Sogar das Spucken hört auf. Denn es sind lauter Herren, die wissen, was sich gehört. Und wer das Deutsche nicht kann in dem Haufen, der versteht es auf einmal, fühlt einzelne Worte. Abends, klein war. Und später sagt sein Nachbar, der kleine, feine Marquis, ihr seid sehr jung, Herr. Und der von Langnau, in Trauer halb und halb in Trotz, 18. Dann schweigen sie. Weiter fragt der Franzose, habt ihr auch eine Braut daheim, Herr Junker? Ihr? Gibt er von Langenau zurück. Sie ist blond, wie Sie. Und sie schweigen wieder, bis der Deutsche ruft, aber zum Teufel, warum sitzt ihr dann hier im Sattel und reitet durch dieses giftige Land den türkischen Hunden entgegen? Und der Marquis lächelt, um wiederzukehren. Der von Langenau schreibt einen Brief, ganz in Gedanken. Langsam malt er mit großen, ernsten, aufrechten Lettern. Meine gute Mutter, seid stolz, ich trage die Fahne. Seid ohne Sorge, ich trage die Fahne. Habt mich lieb, ich trage die Fahne. Der von Langenau ist tief im Feind, aber ganz allein. Der Schrecken hat um ihn einen runden Raum gemacht. Und er hält mittendrin unter seiner langsam verlodernden Fahne. Langsam, fast nachdenklich, schaut er sich um. Es ist viel Fremdes, Buntes vor ihm. Gärten, denkt er, und lächelt. Aber da fühlt er, dass Augen ihn halten und erkennt Männer und weiß, dass es die heidnischen Hunde sind. Und er wirft sein Pferd mitten hinein. Im nächsten Frühjahr ritt ein Kurier des Freiherrn von Pirovano langsam in Langenau ein. Dort hat er eine alte Frau weinen gesehen. Als am 4. Dezember 1875 im Hause Rilke ein Sohn geboren wird, ist seine Mutter zutiefst enttäuscht, denn sie hofft auf ein Mädchen, das ihr die früh verstorbene Tochter ersetzen sollte und das sie der Jungfrau Maria weihen wollte. Ein Marienkind war ihr sehnsüchtiger Wunsch. Sie konnte sich mit einem Sohn nicht abfinden, den sie bis in sein 5. Lebensjahr hinein in Mädchenkleider steckte und lange Zöpfe flocht. René Maria nennen sie ihn. Kindheit. Da rinnt der Schule lange Angst und Zeit mit Warten hin, mit lauter dumpfen Dingen. O Einsamkeit, o schweres Zeitverbringen. Und dann hinaus, die Straßen sprühen und klingen und auf den Plätzen die Fontänen springen und in Gärten wird die Welt so weit. Und durch das alles gehen im kleinen Kleid. Ganz anders, als die anderen gehen und gingen. O wunderliche Zeit, o Zeit verbringen, o Einsamkeit. Eine Einsamkeit, aus der Rilke sein ganzes späteres Leben nicht mehr ausbrechen kann oder auch nicht will, der hier der Grundstein gelegt wird. Die Verlegerin des Inselverlages Katharina Kippenberg, die einen intensiven Briefwechsel mit Rilke führte, spricht von einem ungewöhnlichen Kinderschicksal, dessen Schwere und Abgründigkeit wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Da habe ich Stein auf Stein zu mir gelegt und stand schon wie ein kleines Haus, um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein. Sie reißt mich ein, indem sie kommt und schaut. Sie sieht es nicht, dass einer baut. Sie geht mir mitten durch die Wand aus Stein. Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein. Die Vögel fliegen leicht um mich her. Die fremden Hunde wissen, dass es der. Nur einzig meine Mutter kennt es nicht, mein langsam mir gewordenes Gesicht. Von ihr zu mir war nie ein warmer Wind. Sie lebt nicht dorten, wo die Lüfte sind. Sie liegt in einem hohen Herzverschlag. Und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag. Rilke hat Zeit seines Lebens unter diesem Trauma des Nicht-Angenommen-Werdens gelitten. Noch im Jahre 1904, mit 29 Jahren, schreibt er an eine Freundin, an die Schriftstellerin Lou Andreas Salome, über seine Mutter. Mir graut vor ihrer zerstreuten Frömmigkeit, vor ihrem eigensinnigen Glauben, vor allem diesem Verzerrten und Entstellten, daran sie sich gehängt hat. Selber leer wie ein Kleid, gespenstisch und schrecklich. Und dass ich doch ihr Kind bin, dass in dieser zu nichts gehörenden, verwaschenen Wand irgendeine kaum erkennbare Tapetentür mein Eingang in die Welt war. Das ist schwer und verwirrend für mich. Der Knabe. Ich möchte einer werden, so wie die, die durch die Nacht mit wilden Pferden fahren, mit Fackeln, die gleich aufgegangenen Haaren in ihres Jagens großem Winde wehen. Ich möchte vorne stehen, wie in einem Kahne, groß und wie eine Fahne aufgerollt, dunkel, aber mit einem Helm von Gold, der unruhig glänzt. Und hinter mir gereiht 10 Männer aus derselben Dunkelheit, mit Helmen, die wie meiner unstet sind, bald klar wie Glas, bald dunkel, alt und blind. Und einer steht bei mir und bläst mir Raum mit der Trompete, welche blitzt und schreit, und bläst uns eine schwarze Einsamkeit, durch die wir rasen wie ein rascher Traum. Die Häuser fallen hinter uns ins Knie, die Gassen biegen sich uns schief entgegen, die Plätze weichen aus, wir fassen sie, und unsere Rosse rauschen wie ein Regen. Thank you. Dann kam die Kadettenanstalt in St. Pölten, auf die ihn sein Vater geschickt hatte, damit sein Sohn, der Familientradition folgend, später die Offizierslaufbahn einschlagen könne. Hatte der Junge in der frühesten Kindheit die Wärme der Mutterliebe entbehren müssen, so wurde ihm der Drill dieser Anstalt vollends zur seelischen Qual. Den körperlichen Anforderungen war er kaum gewachsen und seine Seele litt unter einem ständigen Druck des sich nicht entfalten Könnens. Katharina Kippenberg schreibt, dass er gefleht, wie kaum ein Menschenkind gefleht hat, ihn aus der Zöglingsanstalt zu befreien, in der er erstickte. Wir können uns vorstellen, wie er zum Schweigebefehl verurteilt, im Schlafsaal von den Mitschülern gehänselt, in sein Kopfkissen geweint hat und dass die späteren Worte vom »Das Legen in die eigenen Hände, damit er eine Zärtlichkeit empfänge« aus jenen Jahren stammt. Aber, schreibt sie weiter, es gibt noch eine andere Kindheit, eine ebenso verschwiegene. Denn wie sollte ein Kind wohl sagen können, dass es abends am Fenster steht und das All kreisen fühlt und sich selbst hineingerissen und aufgelöst in ein riesiges, schwingendes Ganzes, das doch in seine Brust eingehen möchte. Auf dieser Seite der Kindheit sehen wir den Militärschüler etwa beim Kirchgang still zwischen den schwatzenden Kameraden dahingehen, um den Wind zu atmen, der den Duft der Wiesen über die Hecken trägt. Sehen ihn vor dem Schlafengehen hinter den Vorhang treten und zu dem ziehenden Mond aufblicken. Und, so schreibt sie weiter, und neben dem täglichen der Unterrichtsstunden und des Spiels mit den Knaben lief immer ein fasslich Unfassbares her, das nicht aufhörte zu rufen. Schließlich nach 5 langen Jahren erkennt der Vater, dass etwas in seinem Sohn zerbrechen werde, sollte er ihn, der von zarter Konstitution und für das Militär nicht geschaffen ist, weiter zwingen. In Prag macht Rilke sein Abitur, besucht auf Wunsch des Vaters die Akademie in Linz und arbeitet in einem Anwaltsbüro, denn er soll nun Jura studieren. Dann geht er zurück nach Prag und später nach München, wo er die um 14 Jahre ältere Schriftstellerin Lou Andreas Salome kennenlernt, die ihm geliebte, mütterliche Freundin und intellektuelle Lehrerin zugleich wird. Mit ihr entwickelt sich eine lebenslange Freundschaft. Sie stammt aus Petersburg, aus einer deutsch-russischen Familie. In den Jahren 1896 bis 1899 lebt und studiert Rilke auch in Berlin, schreibt das Gedicht »Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort«. Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort. Sie sprechen alles so deutlich aus. Und dieses heißt Hund und jenes heißt Haus. Und hier ist Beginn und das Ende ist dort. Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott. Sie wissen alles, was wird und war. Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar. Ihr Garten und Gut grenzt gerade an Gott. Ich will immer warnen und wehren, bleibt fern. Die Dinge singen, höre ich so gern. Ihr rührt sie an, sie sind starr und stumm. Ihr bringt mir alle die Dinge um. Im Jahre 1899 wird der von Lou Andreas Salome und ihrem Mann zu einer Reise nach Russland eingeladen, wo er unter anderem Tolstoi und Leonid und Boris Pasternak begegnet. Da wird ihm die Osternacht in Moskau in einer gläubigen Menge zum Pfanner. Wie ein Blitz schlägt dieses Ereignis einer tief erlebten Frömmigkeit und Gläubigkeit in seine Seele. Lösch mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu. Ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab. Ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Und er verspürt einen Anruf, selbst zum Künder einer Gläubigkeit zu werden, einer Gottesschau, deren er sich immer mehr bewusst wird und die er bis zu seinem Tod in einem unaufhörlichen sprachlichen Ringen versucht, in eine dichterische Aussage zu bringen. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Bald nach seiner Heimkehr aus Russland besucht Rilke die Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen. Hier im Teufelsmoor, wo der junge Kunststudent Fritz Mackensen eine Malerkolonie begründet, treffen sich um die Wende zum 20. Jahrhundert junge Künstler, die die Großstadt und die Akademien satt haben. An diesem stillen Ort mit dem Bahnhof kommen die Maler Heinrich Vogler, Hans am Ende, Otto Mudersohn, Paula Becker-Mudersohn und Fritz Overbeck zusammen und auch die junge Bildhauerin Clara Westhoff. Bei diesen Künstlern, die nicht nur die Schönheit der norddeutschen Landschaft aufzeigen, sondern sich auch dem kargen Leben der Moor- und Heidebauern widmen und deren Schicksalen, fühlt er sich wie zu Hause, wie angekommen. Ich bin bei euch. Bei Brüdern oder Bäumen ist man so ruhig wie in eurem Kreis. Ich kenne dies Getrostsein kaum aus Träumen, dies ohne Angst sein, etwas zu versäumen und dies Genießen dessen, was man weiß. In seiner Monographie Worps Wede aus dem Jahr 1903 schreibt Rilke: Die Kunst ist das Medium, in welchem Mensch und Landschaft, Gestalt und Welt sich begegnen und finden. In Wirklichkeit leben diese nebeneinander, kaum voneinander wissend. Aber im Bilde, im Bauwerk, in der Symphonie scheinen sie sich wie in einer höheren, prophetischen Wahrheit zusammenzuschließen, aufeinander zu berufen. Und es ist, als ergänzten sie einander zu jener vollkommenen Einheit, die das Wesen des Kunstwerks ausmacht. Im Frühjahr 1901 heiratet Rilke die Bildhauerin Clara Westhoff und im Dezember kommt die Tochter Ruth zur Welt. Jedoch bereits nach einem Jahr trennt sich das Ehepaar in Freundschaft. Rilke sieht sein Schaffen, seine Einsamkeit bedroht. Schiller sagte einmal, die Frau eines Künstlers müsse die Hüterin seiner Einsamkeit sein. Rilke gebraucht den Begriff der Wächterin. In einem Brief an einen jungen Dichter schreibt er über die Liebe. Denn Liebe ist schwer. Liebhaben von Mensch zu Mensch, das ist vielleicht das Schwerste, was uns aufgegeben ist. Das Äußerste, die letzte Probe und Prüfung. Die Arbeit, für die alle andere Arbeit nur Vorbereitung ist. Liebeslied. Wie soll ich meine Seele halten, dass sie nicht an deine rührt? Wie soll ich sie hinheben über dich zu anderen Dingen? Ach, gerne möchte ich sie bei irgendwas Verlorenem im Dunkel unterbringen, an einer fremden, stillen Stelle, die nicht weiter schwingt, wenn deine Tiefen schwingen. Doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt? Und welcher Geiger hat uns in der Hand? O süßes Lied! Im Jahr 1902 erhält der 27-jährige Rilke den Auftrag, in Paris eine Monographie über den französischen Bildhauer Auguste Rodin zu schreiben. Rodin wird die prägende Person in Rilkes nächstem Lebensabschnitt. Er ist 35 Jahre älter als Rilke, ein bekannter, vielbeschäftigter Künstler. Aber nimmt sich Zeit für den jungen deutschen Dichter, der noch ein wenig Probleme mit dem Französischen hat. Rilke ist bald ein regelmäßiger Gast in Audins Atelier. Er schreibt darüber an seinen Freund, den Schriftsteller Arthur Hulitscher. Und hier ist mein Leben. Ein wenig als Sekretär Rodins, sehr verwerfliche französische Briefe schreibend, vor allem aber bei seinen erwachsenen Dingen und in seiner großen, heiteren Freundschaft dieses lernend. Langsam lernend. Leben, Geduld haben, arbeiten und keinen Anlass zur Freude versäumen. Denn dieser weise und große Weiß ist die Freude zu finden. Eine Freude so namenlos wie jene, deren man sich aus der Kindheit erinnert. Und doch von dem tiefsten Anlass voll bis an den Rand. Die kleinsten Dinge kommen zu ihm und tun sich ihm auf. Eine Kastanie, die wir finden, ein Stein, eine Muschel im Kies. Alles spricht, als ob es in Wüsten gewesen wäre und nachgedacht und gefastet hätte. Und wir haben nichts zu tun, als zu hören. Denn die Arbeit selbst kommt aus dem Hören. Man muss sie herausheben mit beiden Armen, denn sie ist schwer. Meine Kräfte versagen oft, aber Rodin hebt alles und hebt es über sich hinaus und stellt es in den Raum. Ich glaube an das Alter, lieber Freund. Arbeiten und alt werden, das ist es, was das Leben von uns erwartet. Und eines Tages alt sein und noch lange nicht alles verstehen. Nein, aber anfangen, aber lieben, aber ahnen, aber zusammenhängen mit Fernem und Unsagbarem bis in die Sterne hinein. Ich sage mir, wie gut, wie köstlich muss das Leben sein, wenn ich diesen alten Mann so groß davon sprechen, so rauschend davon schweigen höre. Rodin vermittelt ihm sein Kunstverständnis. Der Bildhauer vertritt die Auffassung, jegliches künstlerisches Schaffen stelle eine religiöse Handlung dar. Rilke macht sich diese Sichtweise zu eigen und versucht in seinen Versen das Ebenmaß einer vollkommenen Skulptur zu verwirklichen. Durch Rodin lernt er die Kunststadt Paris kennen mit ihrem unerschöpflichen Reichtum an schönen Eindrücken in Museen, Parks und auf den Boulevards. Das Paris der Jahrhundertwende ist aber auch eine moderne, anonyme Metropole, an deren Rohheit Rilke zu zerbrechen droht, wie zuvor in der Militärakademie. Das Leben des mechanisierten Großstadtlebens ist ein Hauptmotiv seines Romans »Die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge«. »Ist es möglich«, schreibt er einmal, »dass man trotz Erfindungen und Fortschritten, trotz Kultur und Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist?« Denn Herr, die großen Städte sind Verlorene und Aufgelöste. Wie Flucht vor Flammen ist die größte und ist kein Trost, dass er sie tröste und ihre kleine Zeit verringt. Da leben Menschen, leben schlecht und schwer, in tiefen Zimmern, bange von Gebärde, geängsteter denn eine Erstlingsherde. Und draußen wacht und atmet deine Erde, sie aber sind und wissen es nicht mehr. Da wachsen Kinder auf an Fensterstufen, die immer in demselben Schatten sind. Und wissen nicht, dass draußen Blumen rufen, zu einem Tag voll Weite, Glück und Wind, und müssen Kind sein und sind traurig Kind. Die Städte aber wollen nur das Ihre und reißen alles mit in ihrem Lauf. Wie hohles Holz zerbrechen sie die Tiere und brauchen viele Völker brennend auf. Und ihre Menschen dienen in Kulturen und fallen tief aus Gleichgewicht und Maß und nennen Fortschritt ihre Schneckenspuren und fahren rascher, wo sie langsam fuhren, und fühlen sich und funkeln wie die Huren und lärmen lauter mit Metall und Glas. Es ist, als ob ein Trug sie täglich äffte. Sie können gar nicht mehr sie selber sein. Das Geld wächst an, hat alle ihre Kräfte und ist wie Ostwind groß, und sie sind klein und ausgehöhlt und warten, dass der Wein und alles Gift der Tier- und Menschensäfte sie reize zu vergänglichem Geschäfte. Unerworbene bedroht die Maschine, sagt Rilke, solange die sich erdreistet, im Geist statt im Gehorchen zu sein. Das Karussell. Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden, alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen. Und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald. Nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen angeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwohin, herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet, und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau, vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil. Und manches Mal ein Lächeln hier gewendet, ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf, dann geht ein Bild hinein. geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Es geht Rilke um die Kreatur schlechthin, in der die Gotteskraft selbst gefesselt ist. Gott ist hier der Gefangene, der sich nicht entfalten kann. Gott in aller Kreatur, im Belebten und Unbelebten aufzuspüren, entsprang einem grenzenlosen Gottverlangen Rilkes. So schreibt er seine Gedanken zu Michelangelo in seinen Geschichten vom lieben Gott. Michelangelo, rief Gott in Bangigkeit, wer ist im Stein? Michelangelo horchte auf, seine Hände zitterten. Dann antwortete er dumpf, du, mein Gott, wer denn sonst? Aber ich kann nicht zu dir. Und da fühlte Gott, dass er auch im Steine sei, und es wurde ihm ängstlich und enge. Michelangelo machte sich daran, Gott aus dem Stein zu befreien, als er eine Stimme vernahm, Michelangelo, wer ist in dir? Und der Mann in der schmalen Kammer legte die Stirn schwer in die Hände und sagte leise, du, mein Gott, wer denn sonst? Und die Musik. Im Frühjahr 1913 begegnet Rilke dem französischen Schriftsteller und Musiker und hervorragenden Kenner europäischer Musikgeschichte Roland. Rilke schreibt über einen Besuch im Hause Roland. Auf seinem Piano liegen eine Reihe kleiner schwarzer Hefte. Er spielt mir ein Stück antiker Musik, ein Epitaph, eine Grabschrift, voll sich im großen, ausgleichenden Betrauerns. Dann eine Frühlingsmelodie, aus einer gregorianischen Messe stammt, ebenso kurz, ebenso einreich, von keiner Übertreibung wissend, aber etwas ganz Unendliches zurückleitend auf ein beruhigtes, vollzähliges Maß. Die große italienische Schauspielerin Eleonora Duse, der Norweger Henrik Ibsen und Ludwig van Beethoven sind die Kunstschaffenden, denen er sich innerlich am meisten verbunden fühlt. Thank you. 1912 erscheint eine Neuausgabe der Erzählung Die Weise von Liebe und Tod des Cornetts Christoph Rilke, die in der neuen Reihe der Inselbücherei ungewöhnliche Popularität erlangt. Und Rilke schreibt die erste seiner Duineser Elegien auf dem Schloss Duino der Gräfin Marie von Thurn und Taxis. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs überrascht Rilke während eines Deutschlandaufenthaltes. Nach Paris kann er nicht mehr zurückkehren. Sein dort zurückgelassener Besitz wird beschlagnahmt und versteigert. Anfang 1916 wird er eingezogen und muss in Wien eine militärische Grundausbildung absolvieren. Durch Fürsprache einflussreicher Freunde wird er zur Arbeit ins Kriegsarchiv überstellt und am 9. Juni 1916 aus dem Militärdienst wieder entlassen. Das traumatische Erlebnis des Kriegsdienstes als Erneuerung der in der Militärschulzeit erfahrenen Schrecken lässt ihn als Dichter nahezu völlig verstummen. Das Ende des Krieges und die revolutionäre Zeit danach geben ihm jedoch auch als Zivilisten keine Ruhe für weitere literarische Arbeiten. Stattdessen bemüht er sich, das Zeitgeschehen nachzuvollziehen, liest viele Zeitungen und diskutiert die Wandlungen in Briefen. Das durch das Erleben des Ersten Weltkriegs sich bewusst gewordene Europa findet in Rainer Maria Rilke die Stimme eines Dichters, der die Sehnsucht nach Geborgenheit, die Sehnsucht nach dem Beheimatetsein im Göttlichen, in Gott, ausspricht. Und er selbst findet die Antwort auf die Frage nach seiner Sendung. Er wird das Göttliche in den seelenlos gewordenen Dingen, die um uns sind, sichtbar machen. Er wird die Dinge in den Weltinnenraum nehmen und sie aus den Kräften des Herzens wiederbeleben. Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch, oh, dass ich wachsen will. Ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Ich sorge mich und in mir steht das Haus. Ich hüte mich und in mir ist die Hut. Geliebter, der ich wurde, an mir ruht der schönen Schöpfung Bild und weint sich aus. In einer Zeit, in der die Welt immer mehr ihren Sinn zu verlieren droht, zeigt Rilke ihr tieferes Sein, ihr Angefülltsein mit dem Göttlichen, indem der Mensch wieder einen inneren Bezug findet zu dem, was ihn umgibt. Gibt er den Dingen ihren Wert, ihre Würde zurück. Seine eigene Seele schafft diesen Sinn. Ich finde dich in allen Dingen, denen ich gut und wie ein Bruder bin. Als Samen sonnst du dich in den Geringen und in den Großen gibst du groß dich hin. Das ist das wundersame Spiel der Kräfte, dass sie so dienend durch die Dinge gehen, in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte und in den Wipfeln wie ein Auferstehen. Das zeitlebens andauernde Ringen des Dichters Rilke war, die Dinge, das Dasein, aus der materialistischen Inanspruchnahme herauszureißen, den Menschen immer wieder bewusst werden zu lassen, dass wir in einer geheiligten Welt, auf einer im tiefsten von Gott angefüllten Erde leben. Und darum wir verpflichtet sind mit unserem ganzen Dasein. Denn, so schreibt er, unsere Aufgabe ist es, diese vorläufige, hinfällige Erde uns so tief, so leidend und leidenschaftlich einzuprägen, dass ihr Wesen in uns unsichtbar wiedererstehe.
Thank you.
1919 reist Rilke in die Schweiz zu einer Vortragsreise. Der eigentliche Grund ist der Wunsch, die so lange unterbrochene Arbeit an den Luineser Elegien wieder aufzunehmen. Im Sommer 1921 findet er im Schlossturm von Mysotte, einem alten Turm aus dem 13. Jahrhundert im Rhonetal, seine endgültige Wohnstätte. In einer intensiven Schaffenszeit vollendet Rilke hier innerhalb weniger Wochen im Februar 1922 die Luineser Elegien. Aus einem Brief an Lou Andreas Salome. Château de Mysotte, 11. Februar 1922. Lou, liebe Lou, in diesem Augenblick, diesem Samstag, den 11. Februar um 6, lege ich die Feder fort hinter der letzten vollendeten Elegie, der 10. Jener, zu der ich schon in Duino den Anfang schrieb. So viel davon da war, las ich dir. Aber es sind eben nur die ersten 12 Zeilen geblieben. Alles Übrige ist neu und, ja, sehr, sehr, sehr herrlich. Denk, ich habe überstehen dürfen bis dazu hin, durch alles, Wunder, Gnade, alles in ein paar Tagen. Es war ein Orkan, wie auf Duino damals. Alles, was in mir Faser gewebt war, Rahmenwerk hat gekracht und sich gebogen. An Essen war gar nicht zu denken. Jetzt weiß ich wieder, es war doch wie eine Verstümmelung meines Herzens, dass die Elegien nicht da waren. Sie sind. Sie sind. Ich bin hinausgegangen und habe das kleine Mysotte, das mir es beschützt, das mir es endlich gewehrt hat, gestreichelt wie ein großes, altes Tier. Deshalb schrieb ich dir nicht auf deinen Brief, weil ich immer schon in diesen Wochen, ohne zu wissen worauf, auf dieses zuschwieg, mit immer weiter nach innen genommenem Herzen. Nun heute, liebe Lou, nur dies. Du solltest gleich erfahren, und dein Mann auch, und Barbara, und das ganze Haus, bis in die alten, guten Sandalen hinein. Dein alter Rainer. In unmittelbarer zeitlicher Nähe entstehen auch die beiden Teile des Gedichtzyklus Sonette an Orpheus, die er innerhalb von nicht einmal 14 Tagen schrieb. Erstes Sonett. Da stieg ein Baum. O reine Übersteigung! O Orpheus singt, o hoher Baum im Ohr. Und alles schwieg. Doch selbst in der Verschweigung ging neuer Anfang, Wink und Wandlung vor. Tiere aus Stille drangen aus dem klaren, gelösten Wald von Lager und Genist. Und da ergab es sich, dass sie nicht aus List und nicht aus Angst in sich so leise waren, sondern aus Hören. Brüllen, Schrei, Gerühr schien klein in ihrem Herzen. Und wo eben kaum eine Hütte war, dies zu empfangen, ein Unterschlupf aus dunkelstem Verlangen, mit einem Zugang, dessen Pfosten beben, da schufst du ihnen Tempel im Gehör. Das 19. Sonett. Wandelt sich rasch auch die Welt wie Wolkengestalten. Alles Vollendete fällt heim zum Uralten. Über dem Wandel und Gang, weiter und freier, währt noch dein Vorgesang, Gott mit der Leier. Nicht sind die Leiden erkannt, nicht ist die Liebe gelernt, und was im Tod uns entfernt, ist nicht entschleiert. Einzig das Lied überm Land heiligt und feiert. Seit 1923 muss Rilke mit großen gesundheitlichen Beeinträchtigungen kämpfen, die mehrere lange Sanatoriumsaufenthalte nötig machen. 1925 verbringt er noch einmal einen Frühling in Paris und wird von Valerie und André Gide gefeiert. Die Krankheit zwingt ihn zurück in die Schweiz. Er leidet an einer seltenen Form der Leukämie. Was war der Tod für Rainer Maria Rilke? Blüht der Baum, so blüht so gut der Tod in ihm wie das Leben. Und der Acker ist voller Tod, der aus seinem liegenden Gesicht einen reichen Ausdruck des Lebens treibt. Liebe und Tod gehören für Rilke zusammen, bilden das Ganze, das Eine, das tiefe Sein, das größte Bewusstsein, das in Richtung auf den Tod immer offener wird. Es ist der Tod der Geliebten, der den Jüngling, den Dichter, das Land des Todes entdecken lässt. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen, dass er uns nimmt und in das Stumme stößt. Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten, und als er fühlte, dass sie drüben nun wie ein Mond ihr Mädchenlächeln hatten, und ihre Weise wohl zu tun. Da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt. Er ließ die anderen reden und glaubte nicht und nannte jenes Land das Gutgelegene, das immer Süße und tastete es ab für ihre Füße. Kein Jenseits warten, kein Schauen nach drüben, nur Sehnsucht, auch den Tod nicht zu entweihen und dienend sich am Irdischen zu üben, um seinen Händen nicht mehr neu zu sein. Der Dichter stirbt am 29. Dezember 1926 im Sanatorium Valmont bei Montreux und wird am 2. Januar 1927 auf dem Bergfriedhof von Raron beigesetzt. Auf seinem Grabstein steht der selbst ausgewählte Spruch: Rose, o reiner Widerspruch, Lust, niemandes Schlaf zu sein unter so viel Liedern. Blätter fallen, fallen wie von weit, als Welten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen, diese Hand da fällt. Und sieh dir andere an, es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält.